Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Manche Orte haben es als stehende Ausdrücke in unser geschichtliches Vokabular geschafft. Der Gang nach Canossa, die Konferenz von Potsdam oder der Vertrag von Versailles. Und wer weiß, vielleicht wird der Begriff Anchorage, Alaska auch in die Geschichte eingehen, so oder so, erfolgreich oder eben weniger erfolgreich. Am vergangenen Wochenende haben sich US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin in Alaska getroffen. Das Thema war der Krieg in der Ukraine bzw. die Annäherung daran, wie man ihn vielleicht beenden kann. Und ich formuliere das deswegen so vage, weil es ein bisschen undurchsichtig ist, wer mit welchen Zielen zu dem Treffen kam und was am Ende herausgekommen ist. Jetzt, ein paar Tage nach dem Treffen, sehen wir vielleicht ein bisschen klarer, was können wir davon mitnehmen? Wurde jemand übervorteilt oder über den Tisch gezogen? Über die Bedeutung, den Nutzen und den Sinn der Konferenz spreche ich jetzt mit Brigadegeneral AD Erich Fahrt. Er war viele Jahre militärpolitischer Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Heute ist er Unternehmer und an einem ganz aktuellen Buch beteiligt, nämlich Krieg oder Frieden, Deutschland vor der Entscheidung. Herr Fahrt, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, worum ist es eigentlich bei dem Treffen in Alaska gegangen?
Ist es darum gegangen, dass sich die beiden mächtigsten Männer der Welt an einen Tisch setzen? Ich meine, die haben knapp 3 Stunden miteinander gesprochen. Es war eine freundliche, offene Atmosphäre. Es hatte sicherlich einen hohen Symbolwert, auch auf amerikanischem Grund, das zu machen. Und es ist eben der Versuch, vor allen Dingen aus diesem Krieg in der Ukraine herauszukommen. Es gab dabei sehr viel Übereinstimmung und natürlich auch bei den Europäern in der Reaktion sehr viel Enttäuschung. Ich muss aber auch sagen, für mich waren manche Kommentare dieses Treffens in Alaska erschreckend. Ich finde, es ist doch erstmal ein guter Schritt, dass sich Putin und Trump an einen Tisch gesetzt haben und gemeinsam diese Absicht haben, diesen Krieg zu beenden. Und man muss natürlich schauen, was daraus wird, wie es weitergeht. Das kann man noch nicht abschließend. Selenskyj ist ja morgen in Washington, wird begleitet von einer ganzen Reihe von europäischen Regierungschefs, damit sie ihn schützen vor dem großen amerikanischen Präsidenten. Das ist schon eine sehr bizarre Nummer insgesamt, diese ganze politische Symbolik dabei. Aber fest steht, dass die Absicht doch da ist, aus diesem Krieg rauszukommen. Und bei den Folgegesprächen wird man sehen, wie das Ganze dann Substanz bekommt. Das ist im Moment noch wenig Inhaltliches, aber ich glaube, so in großen Umrissen kann man doch erkennen, wo es lang geht.
Wollen wir das vielleicht mal in den Kontext setzen, wie eigentlich auch die Lage gerade in der Ukraine ist? Also was war der Ausgangspunkt und warum hat gerade das jetzt dort zu diesem Zeitpunkt unter diesen Bedingungen überhaupt stattfinden können? Da ist ja sicherlich schon Vorarbeit geleistet worden, aber wie hat man die Chance genutzt, um diese Möglichkeit dann doch zu ergreifen?
Naja, natürlich gehört für so einen Gipfel eine Menge politischer Vorbereitung. Also Steve Witkoff war ja mehrfach in Moskau mit seiner Delegation. Es ist auf allen Ebenen gesprochen worden mit den Russen, nicht? Und die Amerikaner haben ja seit der Übernahme von Trump auf sehr vielen Ebenen handfeste Kommunikationskanäle nach Moskau etabliert. Also vom Weißen Haus in den Kreml und auch von den Generalstäben der Armeen, von den Geheimdiensten her. Und die sind natürlich glühend heiß gewesen in den letzten Wochen, um auch abzustecken, was dabei rauskommen kann und was nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach grundsätzlich gesagt hat, wir führen diese NATO-Osterweiterung, gerade was Ukraine und Georgien anbelangt, nicht so weiter. Und dass man gleichzeitig von den Russen im Gegenzug erwartet, dass sie das NATO-Vertragsgebiet nicht antasten. Ich glaube, dass das Overall Agreement war dieser beiden. Und dann kann man im Rahmen einer solchen Vereinbarung kann man sicherlich auch diesen Ukraine-Krieg lösen.
Genauso wie die Medien, die Sie angesprochen haben, sicherlich etwas nervös waren, vielleicht sogar ein bisschen geifernd oder übereifrig, war es sicherlich auch bei den Teilnehmern dieser Konferenz so. Also mir ging das zumindest so, dass man Donald Trump auf jeden Fall die Anspannung, wenn nicht sogar eine leichte Enttäuschung hat anmerken können. Aber das ist sicherlich der Situation geschuldet, dass es eben auch das erste Treffen war, wo eben nicht alles auf einmal klappt. Aber teilen Sie diese Einschätzung, dass es eben ein ganz allererster Schritt ist und jetzt ganz kleine weitere mühselige Folgen könnten?
Ja, das kann sein. Also das Potenzial ist sicherlich da. Also denken Sie mal zurück in der Geschichte, also vor 80 Jahren, Ende des Zweiten Weltkrieges, Jalta, Februar 1945, das große Treffen auf der Krim mit Stalin und Roosevelt. Churchill war auch dabei, spielte aber nicht die entscheidende Rolle. Dort wurden die Weichen gestellt für die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Wenn Sie weitergehen in der Geschichte 1988, dieses große Treffen zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow auf Governors Island in der Nähe von New York, das war 2 Jahre bevor die Mauer fiel. Auch dort wurde eigentlich das Agreement beschlossen, diesen Kalten Krieg zu beenden. Und es kam auch so. Also dieser Gipfel in Alaska hat auch dieses Potenzial. Wenn es gelingt, damit also den Ukraine-Krieg zu beenden und auch die Souveränität der Ukraine zu bewahren und die ganzen Probleme zu lösen, dann war es der Startschuss in Alaska und dann wird dieser Gipfel eine historische Bedeutung haben. Und das sollte man nicht so einfach unterschätzen, wie das einige machen.
Es soll ja jetzt auch Anschlussverhandlungen geben. Daran soll, und das hat ja Präsident Trump auch immer wieder betont, darunter macht es nicht, Selenskyj und die Ukraine eben dann auch mit am Tisch sitzen. Nichtsdestotrotz hat Selenskyj angekündigt, oder ist es eben auch rausgekommen, dass Frau von der Leyen und Friedrich Merz mehr oder weniger als psychologische Unterstützung oder als Rückenstärker eben für Selenskyj mit nach Washington reisen. Die Frage ist, bei all dem, was jetzt die Russen und die Amerikaner gemacht haben, wo bleibt eigentlich Europa?
Europa spielt keine Rolle. Das ist also für mich sehr, sehr klar geworden, auch auf diesem Gipfel, auch schon im Vorfeld. Wir spielen keine Rolle. Es ist im Grunde genommen so, dass die beiden Flügelmächte Europas nach wie vor, die USA und Russland, entscheiden, wo es lang geht in Europa. Da darf man sich nichts vormachen. Und das ganze Setting auch der Verhandlungen und auch jetzt ist Gipfels weist darauf hin. Die Reaktion der Europäer ist ja auch so ein bisschen, die rotten sich da zusammen und begleiten den Selenskyj und tun da wichtig, aber das ist alles ziemliches Theater. Sie sind nicht am Verhandlungstisch. Sie sitzen noch nicht mal am Katzentisch. Das ist das Schlimme. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich bin persönlich sehr, sehr enttäuscht von Europa. Andererseits ist es für mich auch eine Erleichterung, seit die amerikanische Administration gewechselt hat, dass man eben jetzt auf diesem Weg ist, raus aus diesem sinnlosen Krieg. Sie müssen ja sehen, die militärische Lage ist für die Ukrainer sehr, sehr, sehr schlecht. Sie war noch nie so schlecht, wie sie jetzt war. Wir haben Hunderttausende von Fahnenflüchtigen. Die Armee zehrt personell komplett aus. Es ist nicht mehr nur eine Frage auch der Waffensysteme. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ganze Front zusammenbricht. Die Russen sind auf dem Vormarsch auch seit Monaten. Das wird teilweise in den Medien so ein bisschen runter Bericht erstattet, aber das muss man einfach sehen, ne? Dass es keine militärische Lösung gibt, jedenfalls keine zufriedenstellende für die Ukraine und für den Westen. Und Europa hat als Akteur vollkommen versagt. Sie sind zwar dabei, symbolisch in Washington, muss man schauen, wie das Ganze da abläuft, aber es ist ein erbärmlicher Zustand Europas, wo wir wirklich Anstrengungen tun müssen, das zu reparieren. Und da kommt auf Deutschland natürlich auch eine Führungsrolle zu. Aber mit der jetzigen Regierung, ich weiß nicht, ob das klappt, auch die Reputation des Kanzlers selber, das macht das Ganze ja nicht einfacher.
Halten Sie es für denkbar, und ich male jetzt mal ein Szenario an die Wand, dass es durchaus Köpfe in Berlin und in Europa gibt, die genau das sehen, was Sie jetzt beschrieben haben. Also, da kommen die USA und die Russen und einigen sich. Und wir in Europa sind die Gelackmeierten. Kann es sein, dass, wenn Europa, und diese Stimmen gibt es ja, diesen Krieg in der Ukraine fortführen möchte, das als eine Art Emanzipationskrieg von den USA und von Russland betrachtet, so nach dem Motto, wir haben uns durchgesetzt, die Ukraine unterstützt und am Ende vielleicht sogar gewonnen und uns damit von euch emanzipiert? Oder ist das zu weit gedacht?
Ja, das kann man so sehen, aber das ist brandgefährlich. Man muss auch sehen, dass die Amerikaner immer noch zwei große strategische Optionen haben. Die erste Option ist, sie führen diesen Krieg einfach weiter. Sie alimentieren den weiter mit Waffen, weil die Waffensysteme bezahlen die Europäer. Sie erhöhen damit ihren Anteil auch in dem Rohstoffabkommen mit der Ukraine. Und sie machen damit auch einen Big Deal, wenn man Richtung Krieg ginge. Also angenommen mal, Trump würde sagen, pass mal auf, ihr Europäer wollt unbedingt eine harte Gangart mit Russland, wir machen da einfach mal mit. Und dann eskaliert das Ganze auch zu einem europäischen Krieg mit Russland und die Amerikaner sagen, das ist euer Job, macht ihr das weiter, wir unterstützen euch aber auch. Es ist durchaus eine Option aus amerikanischer Sicht, diesen Weg zu gehen. Trump will das nicht, aber das ist die eine Option. Sie verdienen damit viel, sie gewinnen politischen Einfluss, sie prosperieren wirtschaftlich, sie schaffen immer stärkere Abhängigkeit der europäischen Bündnispartner, als es geht. Der andere Weg ist im Grunde genommen, den der Trump gehen will, Er macht das ja auch nicht aus Selbstlosigkeit. Er will die Russen aus diesem engen Bündnis mit China rausholen und deswegen sich einigen, was den Ukraine-Krieg anbelangt. Weil sein Hauptfokus ist China und der Indo-Pazifik. Und er kann das einfach nicht gebrauchen, will das auch nicht. Im Gegenteil, er kann sich sogar vorstellen, Sie haben ja in Alaska auch über Wirtschaftskooperation schon gesprochen, die Amerikaner und die Russen, also nicht nur über den Ukraine-Krieg. Aus europäischer Sicht, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, sollten wir alles dran setzen, dass diese zweite Option fliegt. Und ich verstehe die Europäer nicht, dass sie das da nicht froh sind, sag ich mal, darüber, dass die Amerikaner jetzt diesen Kurs gehen wollen. Der ist für Europa wirklich wichtig.
Und das ist ja das Thema für die Europäer bzw. die Amerikaner. Aber was ist das große Thema für die Russen an der Stelle?
Das Kernthema letztlich für die Russen ist auch nicht, dass sie die NATO-Europa angreifen wollen, dass sie imperialistisch unterwegs sind und jetzt die Ukraine und morgen das Baltikum und Polen. Das ist alles auf Deutsch gesagt Bullshit. Es geht letztlich hier ganz klar darum, und das haben die Russen vor 20 Jahren schon kommuniziert. Ich war 2008 ja mit der Bundeskanzlerin beim NATO-Gipfel in Bukarest, wo dieses Thema Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO anstand, wo sie gesagt hat, das findet nicht statt. Nicht so sehr mit Blick auf die russischen Sicherheitsinteressen, sondern auch mit Blick auf die damals sehr gespannte innenpolitische Situation in der Ukraine. Also es geht wirklich darum. Und die große Einigung, ich bin sicher, dass beide in Alaska darüber gesprochen haben, wie geht man mit der NATO-Erweiterung weiter um, Ukraine und Georgien? Und ich bin sicher, dass Trump signalisiert hat, wir machen da nicht weiter mit. Und das ist für die Russen letztlich auch ihr Ziel.
Es wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob bei diesen Treffen Putin und Trump auch genau über dieses mögliche Verhalten der Europäer gesprochen haben. So nach dem Motto, die werden jetzt so und so reagieren und vielleicht muss man eine gewisse Toleranzschwelle haben, wenn die ein bisschen genervter und mit ein bisschen mehr kindlichem Trotz daherkommen, oder?
Ja, das stimmt. Also ich bin sicher, dass Sie darüber auch gesprochen haben. Und diese europäischen Punkte, die es zu regeln gibt, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Also dieses Stichwort, wie gehen wir mit den militärischen Eroberungen um? Erkennen wir die an oder nicht? Oder was ist das Thema NATO-Beitritt, Bündnisfreiheit oder auch die Integration der Ukraine nicht nur in die NATO, sondern in die EU? Das sind so Themen und Punkte ja aus der europäischen Sicht, die man verhandeln will und muss. Und das wird auch kommen, ich bin ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass in Alaska die Claims abgesteckt wurden zwischen den beiden großen Akteuren und das ist letztlich entscheidend. Und ich bin wirklich beruhigt, dass es dazu gekommen ist und hoffe, dass das dann auf dieser Schiene weitergeht.
Ja, und man stelle sich vor, die wären auseinandergegangen, ohne auch nur den Hauch eines Aufeinanderzugehens. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen, oder?
Das wäre wirklich gefährlich, Herr Danowski. Man darf nur nicht vergessen, auch diese Gangart ist für Amerika eine Option. Das ist das Gefährliche. Deswegen dürfen die Europäer nicht überreizen. Aber sie haben so wenig Power und Einfluss, dass das Gott sei Dank nicht passieren wird.
Sagt Brigadegeneral AD Erich Fahrt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Danowski.